Du kennst das sicher, du willst deinem Hund etwas Gutes tun. Noch ein Snack hier, noch ein Spielzeug da und schon kommt da einiges zusammen. Und genau deshalb lohnt sich ein Blick zu Fressnapf. In teilnehmenden Märkten sind nämlich dauerhaft über 500 Preise reduziert. Das heißt für dich, mehr einpacken, weniger ausgeben. Egal, ob hochwertiges Trocken- oder Nassfutter, Snacks, Spielzeug oder ein gemütlicher neuer Liegeplatz. Vom Welpen bis zum Senior, für jede Lebensphase ist bei Fressnapf was dabei. Es ist einfach schön, seinen Hund zu verwöhnen und bei Fressnapf geht das jetzt zum dauerhaft reduzierten Preis. Wenn du deinem Vierbeiner also mal wieder eine kleine Freude machen willst, schau in teilnehmenden Märkten vorbei und entdecke dort die dauerhaft reduzierten Preise. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes.
Hallo, hier spricht Hajo Danke. Schön, dass du jetzt da bist. Hier gibt es Geschichten, Hörgeschichten. Das Ganze ist ein Experiment direkt aus dem Pott. Dem Ruhrpott. Hier gibt's das Leben, mal rasselnd düster und mal zum Lachen, aber immer direkt von mir. Hajo, danke. Ohren auf, es geht los. Gelsenkirchen hat schon viel gesehen. Meisterschaften, Zechenschließungen und den ganz normalen Wahnsinn des Alltags. Aber das, was an diesem Montagmorgen durch die Nachrichten tickerte, sprengte selbst die Vorstellungskraft der kühnsten Zocker am Kiosk. Die Bank von Gelsenkirchen, dieses prunkvolle Gebäude in der Innenstadt, das immer so tat, als wäre es uneinnehmbar wie Fort Knox, war leergeräumt worden. Und ich rede hier nicht von ein paar Scheinen aus der Kasse, 1 Milliarde Euro Gold, Diamanten und die privaten Tresore der reichsten Pleitiers des Landes, die ihr Schwarzgeld vor dem Finanzamt versteckt hatten. Alles weg. Hajo, hast du das gehört? Fragte mich mein Nachbar über den Zaun, während ich mir in Hassel gerade den ersten Kaffee einschenkte. Die Tresortür stand sperrangelweit offen. Die Ermittler sagen, das Ding war so leicht zu knacken wie eine Gartenlaube mit einem rostigen Vorhängeschloss. Ich lachte noch und dachte an einen schlechten Scherz. Wer klaut schon 1 Milliarde in Gelsenkirchen? Aber als ich meine Werkstatt aufschloss, verging mir das Lachen. Vor dem Tor stand ein dunkler, völlig verbeulter Oberklassewagen. Der Motor spuckte nur noch bläulichen Qualm aus und die Karosserie war übersät mit Einschusslöchern. Hinter dem Steuer saß Kalle, ein Typ, den ich noch aus alten Zeiten kannte. Er war kein Safeknacker, eher ein Kleinkrimineller, der normalerweise nur Autoradios oder Kupferkabel zockte. Aber heute sah er aus, als hätte er den Teufel persönlich im Nacken.
Hajo, mach das Tor zu, schnell!
Keuchte er und fiel fast aus dem Wagen. Ich schob den Wagen rein und verriegelte die Tür. Kalle, was beim Teufel ist das für eine Kiste? Hast du die Bank von Gelsenkirchen etwa mit dem Schraubenzieher aufgemacht? Er sah mich mit weit aufgerissenen Augen an. Ich war nur der Fahrer. Hajo, aber das Zeug. Du glaubst gar nicht, was da drin war. Goldbarren, so schwer, dass der Wagen fast aufgesetzt hat. Und Hardware, Wallets voller Bitcoins. Das Finanzamt würde weinen, wenn sie wüssten, wer da alles seine Millionen gelagert hat. Er zitterte am ganzen Leib. Aber jetzt sind sie alle hinter uns her. Die Clans aus dem Norden, die russischen Oligarchen, denen der Schmuck gehört. Und die Milliardäre, die ein Kopfgeld ausgesetzt haben. Das höher ist als der Jackpot bei der Lotterie. Wer uns findet, ist ein gemachter Mann. Oder ein Toter. Ich sah mir den Wagen an. Im Fußraum lag eine kleine, glitzernde Brosche, die wahrscheinlich mehr wert war als mein gesamtes Grundstück in Hassel. Mir wurde schlagartig klar, das hier war nicht nur ein Raub. Das war der Anfang vom Ende der Ruhe im Revier. In Gelsenkirchen war eine Jagd eröffnet worden, bei der es keine Regeln mehr gab. 1 Milliarde Euro suchten ein neues Zuhause. Und Kalle hatte sie ausgerechnet in meine Werkstatt geschleppt. Draußen hörte ich bereits das Quietschen von Reifen. Die erste Meute war auf der Spur. Glück auf, Hajo, murmelte ich zu mir selbst und griff nach meinem schwersten Monty-Reisen. Das wird eine Schicht, die wir so schnell nicht vergessen.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Ich löschte das Hauptlicht in der Werkstatt, sodass wir nur noch im bläulichen Schein der Leuchtstoffröhren über dem Prüfstand standen. Kalle klammerte sich an die Fahrertür des zerschossenen Wagens, als wäre sie sein einziger Rettungsanker. Im Kofferraum lag 1 Milliarde Euro in Gold und Kryptowährungen. Ein Betrag, für den man in Gelsenkirchen wahrscheinlich die halbe Stadt kaufen könnte. »Hajo, wir müssen hier weg«, flüsterte Kalle und seine Stimme brach. »Ich habe im Rückspiegel gesehen, wie sie den Wagen an der Ampel in Bühr erkannt haben. Das sind keine kleinen Fische, das sind die Jungs fürs Grobe. Die Clans wollen ihr Gold zurück und die Milliardäre, die ihr Schwarzgeld in der Bank versteckt hatten, zahlen jedes Kopfgeld, um uns schweigen zu lassen.« Ich sah durch den schmalen Spalt im Rolltor nach draußen. Die Straße in Hassel wirkte auf den ersten Blick friedlich, aber ich sah die unmarkierten Limousinen, die im Schatten der alten Zechenhäuser parkten. Sie warteten nur auf einen Fehler. Die Nachricht vom Raub des Jahrtausends hatte sich wie ein Lauffeuer durch den Untergrund gefressen. »Ganz ruhig, Eumel«, sagte ich und griff nach meiner schweren Nietpistole. »Wenn die denken, sie können einfach so in meine Werkstatt marschieren, dann kennen sie die Hausordnung in Hassel nicht. Aber der Wagen muss verschwinden. Wenn die den hier finden, brennt die Hütte ab.« Ich aktivierte die Hebebühne. Das schwere Fahrzeug stieg langsam nach oben, während das Metall unter der Last der Goldbarren im Kofferraum ächzte. Es war Wahnsinn. In Gelsenkirchen gab es Häuser, die weniger wert waren als eine einzige Kiste in diesem Auto. Ich sah mir die Einschusslöcher an. Kaliber 9 mm sauber platziert. Das waren Profis. »Hajo, sieh dir das an«, rief Kalle plötzlich und hielt mir ein kleines schwarzes Gerät hin, das er unter dem Beifahrersitz gefunden hatte. Ein Peilsender. Das rote Licht blinkte in einem unerbittlichen Takt. Mir blieb fast das Herz stehen. Wir waren keine 10 Minuten hier und sie wussten schon ganz genau, in welcher Garage wir uns versteckten. In diesem Moment hörte ich draußen das Zuschlagen einer schweren Autotür, dann ein zweites, die Jäger waren da. »Wir haben keine Zeit mehr für den Hinterausgang, Kalle«, knurrte ich und griff nach meinem schwersten Monty-Reisen. »Pack die Diamanten und die Hardware-Wallets in deinen Rucksack. Wir lassen den Wagen hier als Köder stehen, aber wir müssen den Peilsender loswerden.« Ich klebte den Sender kurzerhand an eine alte Schrottkarre, die draußen auf dem Hof auf den Abtransport wartete. Dann schob ich Kalle Richtung Grube. Es war eng. Es roch nach altem Öl und feuchtem Beton, aber es war der einzige Weg unter dem Gebäude durch. Draußen rief eine dunkle, tiefe Stimme meinen Namen.
»Hajo, danke!«
»Wir wissen, dass der Wagen da drin ist. Mach die Tür auf und wir reden über deinen Anteil. Wenn wir reinkommen müssen, sinkt das Kopfgeld für euch beide auf null.« Ich sah Kalle an, er war bleich wie eine Wand. Ich wusste, dass wir hier gerade ein Spiel spielten, bei dem es keinen zweiten Platz gab. 1 Milliarde Euro machten aus Freunden Feinde und aus einer ruhigen Werkstatt in Hassel ein Schlachtfeld. »Halt die Ohren steif, Eumel«, flüsterte ich, während wir tiefer in die dunkle Grube stiegen. Die Jagd hat gerade erst begonnen. Das das Krachen des berstenden Rollters hallte wie ein Donnerschlag durch die Montagegrube, als wir uns tief in den Schacht drückten. Ich hörte das Splittern von Glas und das wütende Brüllen der Männer, die feststellen mussten, dass der Wagen zwar noch da, die Beute und die Fahrer aber verschwunden waren. Der Plan mit dem Peilsender an der Schrottkarre hatte uns ein paar kostbare Minuten verschafft, aber diese Jungs waren keine Anfänger. Die würden jeden Quadratzentimeter meiner Werkstatt umpflügen. Hajo, hier unten sieht man die Hand vor Augen nicht, flüsterte Kalle hinter mir. Ich hörte das Klirren der Goldbarren in seinem Rucksack bei jedem seiner Schritte. 1 Milliarde Euro lastete auf seinen Schultern. Und das nicht nur im übertragenen Sinne. Halt dich am Mauerwerk fest, Eumel, zischte ich zurück. Das hier sind alte Leitungen der Zeche, die offiziell gar nicht mehr existieren. Wenn wir Glück haben, führen sie uns bis unter die Glückauf-Kampfbahn. Ich schaltete meine Taschenlampe nur für Sekundenbruchteile ein. Die Wände waren feucht und mit einer Schicht aus Ruß und Kalk überzogen. Die Luft war dünn und roch nach abgestandenem Wasser und altem Eisen. Über uns hörte ich plötzlich ein dumpfes, rhythmisches Pochen. Das waren keine Schritte. Das war das Geräusch von Bohrern. Die Jäger versuchten, den Boden der Werkstatt aufzustemmen. Die wissen, dass wir nach unten abgehauen sind, sagte Kalle panisch. Die setzen Wärmebildkameras ein.
Hajo! Ich hab das rote Licht oben am Schacht gesehen!
Ich beschleunigte den Schritt. Wir mussten tiefer in das Labyrinth. Gelsenkirchen ist unterkellert wie ein Schweizer Käse. Aber man muss wissen, welche Löcher in die Freiheit führen und welche in eine Sackgasse. Wir erreichten eine Abzweigung, wo das Wasser der Emscher in einem gemauerten Kanal träge vorbeifloss. Der Lärm von oben wurde leiser, aber dafür hörte ich jetzt ein anderes Geräusch. Ein mechanisches Surren. Drohnen, flüsterte ich und löschte sofort das Licht. Die haben Minidrohnen in die Rohre geschickt. 2 kleine rot leuchtende Punkte tauchten am Ende des Tunnels auf und schwebten lautlos über der Wasseroberfläche. Die Clans hatten tief in die Tasche gegriffen. Wer 1 Milliarde Euro zurückholen will, spart nicht an der Ausrüstung. Die Kopfgeldjäger der Milliardäre spielten ein Spiel, bei dem wir nur die Beute waren. Ich griff nach einem schweren Stein und warf ihn mit voller Wucht in die entgegengesetzte Richtung. Das Platschen im Wasser lockte die Drohnen an und wir nutzten den Moment, um hinter einen massiven Betonpfeiler zu schlüpfen. Mein Herz schlug so laut, dass ich Angst hatte, die Sensoren könnten es erfassen. Wir müssen zum alten Pumpwerk, sagte ich leise zu Kalle. Dort gibt es einen Notausgang, der direkt in einen Hinterhof in Schalke führt. Wenn wir es bis dahin schaffen, unterzutauchen, haben wir eine Chance. Kalle nickte nur stumm. Er umklammerte den Rucksack, in dem das Vermögen von Generationen lag. Diamanten, die einst Zaren gehört hatten, und Codes für Bitcoins, die die Finanzwelt erschüttern könnten. Alles hier unten im Dreck von Gelsenkirchen. Ich wusste, dass dieser Tunnel unser Grab werden könnte, wenn wir nicht aufpassten. Aber Hajo Danke lässt sich nicht in seinem eigenen Revier in die Enge treiben. Wir waren die Ratten in diesem Labyrinth und wir kannten die Wege besser als jeder Hightech-Söldner in seinem feinen Anzug. Wir krochen aus dem feuchten Schacht direkt in den Keller des alten Hauses in Suthum. Jeder in Gelsenkirchen kennt die Geschichten über diesen Ort. Das Haus steht wie ein Mahnmal zwischen den Gleisen und dem Fluss, verlassen von den Lebenden, aber niemals wirklich leer. Normalerweise würde ich hier keinen Fuß reinsetzen, aber wenn du 1 Milliarde Euro im Rucksack hast und die halbe Unterwelt von Europa hinter dir her ist, wird das Geisterhaus plötzlich zum sichersten Hafen der Welt. Hajo, ich mag das hier nicht. wisperte Kalle, er zitterte so stark, dass die Diamanten in seinem Rucksack leise gegeneinander klickten. Hier drinnen stimmt was nicht. Die Wände, die fühlen sich an, als würden sie atmen. Halt den Rand, Eumel, und beweg dich, zischte ich zurück. Ich löschte die Taschenlampe. Das fahle Mondlicht fiel durch die vernagelten Fenster im Erdgeschoss und warf lange, verzerrte Schatten auf den staubigen Dielenboden. Draußen in der Nacht von Schalke suchten sie uns. Ich sah die hellen Kegel der Suchscheinwerfer, die über die Suttumer Brücken wanderten. Ein Hubschrauber kreiste tief über der Emscher. Die Clans und die Privatdetektive der bestohlenen Reichen hatten das Gebiet umstellt. Sie wussten, dass wir irgendwo hier sein mussten, aber niemand wagte es, das Grundstück des Geisterhauses zu betreten. Der Aberglaube ist im Revier oft stärker als die Gier nach Gold. Wir stiegen die morsche Treppe hoch in den ersten Stock. Der Geruch nach Moder und altem Zeitungsstapeln schlug mir entgegen. Ich setzte mich an die Wand unter ein Fenster und bedeutete Kalle, das Gleiche zu tun. »Wir müssen hier warten, bis sich der Rummel draußen beruhigt hat«, sagte ich leise. Kalle öffnete den Rucksack einen Spalt breit. Das Gold glänzte im Mondlicht. Ein hässlicher, kalter Schein, der so gar nicht in diese Ruine passen wollte. Da lagen sie, die Schätze der Pleitiers. Ketten aus purem Platin, Saphire so groß wie Taubeneier und die kleinen, unscheinbaren USB-Sticks, auf denen die Bitcoins lagerten. Digitale Millionen, versteckt in einem Haus, das noch mit Gaslicht gebaut wurde. Plötzlich hörte ich es, ein leises Scharren im Flur. Es klang nicht wie die schweren Stiefel der Söldner. Es war ein leichtes, fast schwebendes Geräusch. Kalle starrte zur Tür. Seine Augen waren vor Schreck weit aufgerissen. »Hajo, da ist wer«, hauchte er. Ich griff nach meinem Mundtierreisen, das ich immer noch fest umschlossen hielt. In der Ecke des Raumes begann sich ein Schatten zu bewegen, der nicht vom Mondlicht stammen konnte. Die Temperatur im Zimmer sank schlagartig, sodass unser Atem in kleinen, weißen Wolken vor unseren Gesichtern stand. Es war, als würde das Haus uns prüfen, wollten wir wirklich diesen Reichtum hierher bringen. War das Gold ein Opfer oder ein Fluch? Draußen dröhnte ein Lautsprecher. »Wir geben euch eine Stunde!« Danach kommen wir rein, egal was die Leute über dieses Haus erzählen. Ich sah von dem glitzernden Schatz im Rucksack zu dem wachsenden Schatten an der Wand. Wir saßen in der Falle zwischen den gierigen Jägern der Gegenwart und den dunklen Echos der Vergangenheit. 1 Milliarde Euro fühlten sich in diesem Moment an wie Blei an unseren Füßen. »Kalle«, sagte ich grimmig, »egal was passiert, wir lassen den Rucksack nicht los. Wenn wir hier lebend raus wollen, müssen wir sowohl den Lebenden als auch den Toten zeigen, wer der Herr im Haus ist.« Das erste Fenster im Erdgeschoss barst mit einem hässlichen Klirren. Ich sah die roten Punkte der Laservisiere, die wie blutige Augen über die Wände im Flur tanzten. Die Jäger hatten die Schnauze voll vom Warten. Sie schissen auf den Fluch von Suttum. Sie wollten das Gold, die Diamanten und die Bitcoins. 1 Milliarde Euro war für sie Grund genug, die Hölle persönlich zu stürmen. »Hajo, sie kommen«, wimmerte Kalle und drückte sich so tief in die Ecke, dass er fast mit dem alten Mauerwerk verschmolz. Der Rucksack mit dem Vermögen der Pleitiers lag zwischen uns wie ein strahlendes Gift. »Ganz ruhig, Eumel«, flüsterte ich und griff nach einer alten, schweren Kette, die an der Wand hing. »Die verlassen sich auf ihre Technik. Aber wir haben das Haus auf unserer Seite und hier drin gelten andere Regeln als draußen auf der Kurt-Schumacher-Straße.« In diesem Moment bewegte sich der Schatten in der Ecke des Zimmers erneut. Die Luft wurde so kalt, dass man das Eis an den Fensterscheiben wachsen hören konnte. Ich sah eine Gestalt, schemenhaft und alt, die direkt auf den Rucksack starrte. Es war kein Feind, es war ein Wächter. In Gelsenkirchen sagt man, dass das Haus in Suttum nichts vergisst, was ihm einmal anvertraut wurde. »Ihr wollt den Schatz?«, rief ich plötzlich laut in die Richtung der Treppe, wo die ersten Söldner gerade die Stufen hochkamen.
»Dann kommt und holt ihn euch!«,
Aber passt auf, dass euch die Dunkelheit nicht früher findet als das Gold. Ich trat mit voller Wucht gegen einen losen Balken. Mit einem ohrenbetäubenden Getöse krachte ein Teil der Decke im Flur herunter. Staub und Kalk hüllten alles in ein weißes Nichts. Die Jäger fluchten, ihre Lampen suchten wild nach Zielen, aber das Haus antwortete mit einem unheimlichen Heulen. Der Wind peitschte durch die Räume, als hätte jemand die Schleusen zu einer anderen Welt geöffnet. Die Männer im Flur schrien plötzlich auf ihre Hightech-Geräte, spielten verrückt. Die Infrarotsicht zeigte Dinge, die dort nicht sein durften. Ich nutzte das Chaos, packte Kalle am Kragen und zerrte ihn Richtung Wandschrank. Da drin ist ein alter Wäscheschacht, zischte ich. Er führt direkt runter in den Sumpf unter dem Fundament. Das ist unsere einzige Chance. Kalle zögerte keine Sekunde. Er rutschte samt dem Milliardenrucksack in die Tiefe. Ich blickte noch einmal zurück. Im fahlen Licht der Blitze sah ich, wie die Söldner gegen Schatten kämpften, die keine Körper hatten. Die Gier hatte sie an einen Ort geführt, den sie nicht verstanden. Eine Milliarde Euro war viel Geld, aber gegen die ewige Ruhe von Sutum war es nur wertloses Blech. Ich sprang hinterher. Der Fall war kurz und hart. Wir landeten in schlammigem Wasser, das nach altem Eisen und Schalk roch. Über uns hörte ich das Toben der Männer, das Klirren der Waffen und dann ein langes, markerschütterndes Schweigen. Das Haus hatte sein Urteil gefällt. Wir müssen weiter, Kalle, sagte ich und wischte mir den Dreck aus dem Gesicht. Die Beute ist noch heiß. Und die Clans werden nicht aufgeben, nur weil ein paar ihrer Leute im Geisterhaus verschollen sind. Wir warteten durch den Schlamm, weg von Sutum, tiefer in das nächtliche Revier. Die Jagd war noch lange nicht vorbei, aber wir hatten die erste Schlacht im Schatten gewonnen. Wir kauerten in einer dunklen Toreinfahrt, unweit der Feldmark Kalle sah aus, als hätte er gerade eine Schicht unter Tage ohne Lampe hinter sich, völlig fertig mit der Welt. Aber der Rucksack mit der Milliarde saß immer noch fest auf seinem Rücken. Draußen auf der Straße patrouillierten die dunklen Limousinen der Clans. Und ich wusste, dass die Kripo mittlerweile jeden Schrottplatz im Revier auf den Kopf stellte. Gelsenkirchen war dicht. Hajo, wir kommen hier nicht raus, krächzte Kalle. Die haben alles besetzt, sogar die Taubenväter gucken schon verdächtig. Ich sah auf meine dreckigen Hände und dachte an meine Mutter. Sie war die Seele von Gelsenkirchen gewesen. Wenn Charlie Neumann ein Problem mit den Karten hatte oder Rudi Assauer mal wieder eine Zigarre an einem Ort rauchen wollte, wo es eigentlich verboten war. Meine Mutter hat das geregelt. Sie kannte die Jungs von der Kripo beim Vornamen und die Jungs, die nachts die Uhren in der Bahnhofstraße umstellten, küssten ihr die Hand. Es gibt da noch eine alte Nummer, murmelte ich, ein Typ von der Stadt Kripo, der meiner Mutter noch was schuldig ist. Und vielleicht ein paar Jungs vom alten Schalkeschlag, die nicht wollen, dass irgendwelche Clans hier das Sagen haben. Ich schleppte Kalle zu einer alten Telefonzelle, die wie durch ein Wunder noch funktionierte. Ich wählte die Nummer aus dem Kopf. Es dauerte ewig, dann hob jemand ab.
Ja?
Bellte eine raue Stimme am anderen Ende. Hier ist Hajo Danke, der Sohn von der Frau, die dir damals den Arsch gerettet hat, als die Sache mit dem illegalen Wettbüro in Bismarck hochging. Stille, dann ein tiefes Seufzen. Hajo, Junge, du hast dir ja was eingebrockt. Die ganze Stadt redet über die Milliarde, die Clans haben Kopfgeldjäger aus dem Libanon und Serbien einfliegen lassen. Und die Kripo steht unter Druck wie seit dem Mauerfall nicht mehr. Ich brauche einen Weg aus der Stadt, Erwin, sagte ich fest. Und ich brauche einen Ort, wo die Technik der Clans nicht hinkommt. Wir haben Zeug dabei, das Leute wie dich und mich den Kopf kosten kann. Hör zu, sagte Erwin leise, triff mich in einer Stunde hinter der alten Haupttribüne am Schalker Markt. Da, wo Charlie früher immer seine Geheimtreffen hatte. Ich bringe jemanden mit, der die Schleichwege kennt, die auf keinem Navi stehen. Aber Hajo, bring nicht alles mit, ein Teil der Beute muss im Revier bleiben. Als Versicherung, verstehst du? Ich legte auf. Ich verstand sehr gut, in Gelsenkirchen gibt es nichts umsonst, schon gar nicht, wenn es um 1 Milliarde Euro geht. Aber Erwin war ein Mann des alten Schlages, wenn er sein Wort gab, dann hielt das mehr als jeder Tresor der Bank von Gelsenkirchen. Wir machten uns auf den Weg durch die Gassen, die meine Mutter wie ihre Westentasche kannte. Ich fühlte mich beobachtet, aber nicht von den Clans. Es war, als würden die Geister der alten Gelsenkirchener Größen über uns wachen, Charlie, Rudi und all die anderen. Die wussten, dass man im Pott zusammenhält, wenn es hart auf hart kommt. Kalle, sagte ich, während wir an einer alten Kneipe vorbeihuschten, in der noch gelacht wurde. Wir bringen das Ding jetzt nach Hause, aber wir spielen nach den Regeln meiner Mutter. Mit Herz, Verstand und einer ordentlichen Portion Kotterschnauze. Wir standen im Schatten der alten Tribüne am Schalker Markt und ich spürte das Gewicht der Milliarde im Rucksack von Kalle fast nicht mehr. Mein Kopf war woanders. Ich dachte an meine Mutter. Wenn sie jetzt hier wäre, würde sie sich wahrscheinlich erst mal die Haare richten und fragen, ob Rudi irgendwo in der Nähe ist. Sie hat immer gesagt, Hajo, der Assauer, der hat die schönsten Beine im ganzen Revier. Und wenn sie dann seinen Hund Janosch sah, war es völlig um sie geschehen. Diese Stadt ist auf solchen Geschichten gebaut, auf Typen mit Rückgrat und einer ordentlichen Portion Stolz. Hajo, die ziehen den Kreis enger, flüsterte Kalle und deutete auf die Laserpunkte, die jetzt über die alten Backsteinmauern tanzten. Die Söldner der Milliardäre hatten keine Zeit für Nostalgie. Die wollten das Gold. Lass sie kommen, Eumel, sagte ich und sah zu Erwin von der Kripo. Erwin grinste und rückte sich seinen Hut zurecht. Er wusste genau, dass diese Jungs hier auf verlorenem Posten standen. Weißt du noch, Hajo? Murmelte Erwin, während er sein altes Funkgerät entsperrte. Als wir als Blagen hier standen und Janosch fast mein Butterbrot geklaut hätte? Das ist unser Pflaster. Hier bestimmt nicht ein Clan aus dem Ausland oder ein beleidigter Pleitier, wer wohin geht. Erwin drückte die Taste an alle Jungs von der alten Garde. Die Nummer 7 braucht Geleitschutz für Rudi, für Schalke, für die Freiheit. Plötzlich passierte etwas, das man in keinem Taktikhandbuch der Welt findet, aus den Kneipen rund um den Markt, aus den dunklen Toreinfahrten der Kurt-Schumacher-Straße und den Treppenhäusern kamen sie hervor. Männer und Frauen, die dieses Viertel atmen. Sie trugen keine Waffen, sie trugen ihre Vereinsfarben. Sie bildeten eine Kette, so fest und unnachgiebig wie das Flöß unter Gelsenkirchen. Einer der Söldner, ein Kerl wie ein Kleiderschrank, trat vor und wollte einen der älteren Männer beiseite schieben.
Weg da, Opa! Das ist eine offizielle Sicherstellung!
Der alte Schalker nahm nur die Zigarre aus dem Mund, blies dem Kerl den Rauch ins Gesicht und sagte trocken: Jungchen, ich hab schon den Abstieg und den Wiederaufstieg überlebt. Glaubst du ernsthaft? Deine Spielzeugknarre macht mir Angst. Hier wird nicht geschossen, hier wird gesungen. Und dann stimmten sie es an ein tiefes, grollendes Blau und Weiß, dass die Fensterscheiben der Umgebung erzittern ließ. Die Söldner wirkten plötzlich klein, ihre Hightech-Ausrüstung half ihnen nichts gegen die schiere Wucht einer Stadt, die zusammenhält, wenn es um einen der ihren geht. Lauft jetzt, rief Erwin mir zu, durch den alten Spielertunnel. erwartet der Brauereilaster Janosch, hätte den Weg auch mit verbundenen Augen gefunden. Ich packte Kalle und wir rannten los, während wir durch den dunklen Tunnel sprinteten. Hörte ich den Gesang hinter uns lauter werden. Es war, als würde Rudi Assauer persönlich uns den Rücken frei halten. Mit einer Zigarre im Mundwinkel und Janosch an der Leine. Die Milliarde war noch da, aber sie fühlte sich plötzlich leichter an. Gelsenkirchen hatte uns nicht aufgegeben. Wir waren vielleicht die meistgesuchten Safeknacker des Jahrtausends. Aber in diesem Moment waren wir einfach nur Söhne dieser Stadt, die ihren Weg nach Hause suchten. Laster hielt mit quietschenden Bremsen direkt an der Kaimauer. Der Geruch von Hopfen und Malz vermischte sich mit dem schweren Duft von Kanalwasser. Und Diesel Erwin von der Kripo hatte nicht zu viel versprochen. Der Fahrer, ein Kerl mit Armen wie Baumstämmen, nickte uns nur kurz zu keine Fragen, keine Namen. Im Pott weiß man, wann man schweigen muss.
»Raus jetzt, Eumel!«
zischte ich Kalle zu. Er umklammerte den Rucksack mit der Milliarde, als hinge sein Leben davon ab. Was wahrscheinlich auch stimmte. Vor uns lag ein alter Schleppkahn, die Glück auf zwei. Der Rost fraß sich durch die Farbe, aber der Motor klang gesund, ein tiefes, ehrliches Grollen, das direkt aus dem Bauch des Reviers zu kommen schien. Der Schiffer, ein hagerer Mann mit einer Kapitänsmütze, die schon bessere Jahrzehnte gesehen hatte, winkte uns an Bord. Ab in den Laderaum, brummte er. Wir haben Kies geladen. Wenn die Drohnen von oben gucken, sehen sie nur Steine. Und wenn sie tiefer kommen, dann habe ich hier noch ein paar Planen, die älter sind als die Bundesrepublik. Wir sprangen auf das Deck und kletterten in den dunklen Bauch des Schiffes. Es roch nach feuchtem Sand und Schmiere. Über uns wurde die Luke geschlossen und wir saßen in absoluter Dunkelheit. Nur das Tuckern des Motors vibrierte durch den Stahlboden direkt in unsere Knochen. »Hajo«, flüsterte Kalle in der Finsternis. »Glaubst du, wir schaffen das wirklich?« »Eine Milliarde. Das ist zu viel Geld für zwei Typen wie uns. Das Finanzamt, die Clans, die Milliardäre. Die werden niemals aufhören zu suchen.« »Vielleicht«, sagte ich und setzte mich auf einen Haufen Kieselsteine. »Aber wir sind auf dem Kanal. Das ist wie eine eigene Welt. Hier haben sie früher schon alles geschmuggelt, von Kohle bis hin zu ganz anderen Schätzen. Die Kanalschiffe halten zusammen. Die mögen keine Leute in teuren Anzügen, die denken, ihnen gehört der Fluss.« Plötzlich änderte sich der Ton des Motors. Wir wurden langsamer. Über uns hörte ich das metallische Klacken von schweren Stiefeln auf dem Deck. Dann das ferne, schneidende Geräusch eines Hubschraubers, der direkt über uns in der Luft stand. Ein Lichtkegel suchte durch die Ritzen der Luke den Laderaum ab. Ich hielt den Atem an Kalle, drückte den Rucksack an seine Brust. Wenn sie uns jetzt fanden, gab es kein Entkommen. Auf dem Wasser bist du in einer Falle, wenn du nicht fliegen kannst.
»Polizeikontrolle! Schalten Sie den Motor ab!«
dröhnte eine Stimme über das Wasser. Aber es war nicht die normale Wasserschutzpolizei. Das war der Tonfall von Leuten, die Befehle von ganz oben ausführten, von den Milliardären, die ihre Beute zurück wollten. Ich hörte den Schiffer oben fluchen. »Was wollt ihr denn? Ich hab Kies für die Baustelle in Herne. Wollt ihr die Steine zählen oder was?« Es folgte ein kurzes, heftiges Wortgefecht. Mein Herz hämmerte gegen meine Rippen. Ich dachte an die Geschichten meiner Mutter, wie sie früher mit den Schiffern verhandelt hatte. Leben mal wieder eine Ladung Kaffee. Vom Laster gefallen war in Gelsenkirchen, gewinnt nicht immer der Stärkere, sondern der, der die Ruhe bewahrt. Nach einer Ewigkeit, die sich anfühlte wie eine Schicht unter Tage, hörte ich das Geräusch des Hubschraubers leiser werden. Der Diesel, der Glück auf zwei, heulte kurz auf und wir nahmen wieder Fahrt auf. Wir sind durch, flüsterte ich. Die Schleuse ist offen. Wir glitten lautlos durch die Nacht vorbei an den dunklen Silhouetten der Kraftwerke und den schlafenden Siedlungen. Die Milliarde im Rucksack war sicher für den Moment, aber ich wusste, dass wir am Ende des Kanals eine Entscheidung treffen mussten. Wir konnten nicht ewig auf einem Gießkahn leben. Die Dunkelheit im Bauch, der Glück auf zwei, war fast greifbar. Der Geruch von nassem Kies und Dieselöl legte sich wie eine zweite Haut über uns. Wir schwiegen uns an, aber das Schweigen war nicht mehr friedlich. Es war schwer geworden. Zwischen uns lag der Rucksack, und auch wenn man ihn in der Finsternis kaum sah, strahlte er eine Macht aus, die alles andere in den Schatten stellte. Eine Milliarde Euro. Das ist kein Betrag mehr. Das ist ein Gebirge, das dich erdrückt. Hajo? Flüsterte Kalle plötzlich, sein Atem ging flach und schnell. Hast du dir mal überlegt, was wir damit alles machen könnten? Wir könnten uns eine Insel kaufen. Wir könnten Gelsenkirchen einfach hinter uns lassen. Kein Rost mehr unter den Nägeln. Keine Sorgen um die Miete für die Werkstatt. Nie wieder. Ich sah ihn nicht an, aber ich spürte seinen Blick. Kalle, wir haben die Milliarde nicht, weil wir so schlau sind. Wir haben sie, weil die halbe Stadt uns den Rücken freigehalten hat, weil Erwin von der Kripo sein Wort gehalten hat und die Jungs am Schalker Markt für uns gerade standen. Wenn wir jetzt nur an die Insel denken, dann verraten wir alles, was uns hierher gebracht hat. Aber es ist so viel, Hajo, rief er fast schon zu laut. Ein Bruchteil davon würde reichen, um Erwin und alle anderen auszuzahlen und immer noch mehr Gold zu haben, als wir in drei Leben ausgeben können. Warum sollten wir es riskieren, geschnappt zu werden, nur um das Zeug hier im Revier zu lassen? Ich griff nach dem Rucksack und zog ihn zu mir. Kalle zuckte zusammen. In seinen Augen sah ich für einen Moment nicht mehr den Kumpel aus Hassel, sondern einen Fremden, den die Gier zerfressen hatte. Das war das Gift der Bank von Gelsenkirchen. Sie hatten den Tresor vielleicht wie eine Gartenlaube offen gelassen, aber sie hatten eine Falle für die Seele eingebaut. Hör mir zu, Eumel, sagte ich mit einer Stimme, die so hart war wie der Stahl des Kahns. Meine Mutter hat mir eines beigebracht. Wer im Pott gierig wird, der stirbt allein. Das Gold ist Heißsalz, die Kohle im Hochofen. Wenn wir jetzt anfangen, uns gegenseitig zu misstrauen, dann haben die Clans schon gewonnen. Die warten nur darauf, dass wir uns zerfleischen, damit sie nur noch die Reste einsammeln müssen. Ich holte eine der Hardware-Wallets heraus, ein kleines Stück Plastik, auf dem Millionen an Bitcoins schlummerten. Wir teilen das nicht auf, Kalle, nicht jetzt. Wir bringen es zu dem Ort, den Erwin uns genannt hat. Ein Teil geht zurück an die Leute, die durch diese korrupte Bank alles verloren haben. Ein Teil bleibt als Versicherung für die Stadt. Und was dann übrig bleibt, darüber reden wir, wenn der Diesel schweigt. Kalle sackte in sich zusammen, er weinte leise, ein schluchzendes Geräusch, das vom Wummern des Motors verschluckt wurde. Die Gier war kurz davor gewesen, ihn zu brechen, aber der Geist des Reviers war stärker. Plötzlich ruckte das Schiff, ein harter Stoß ging durch den Rumpf und wir hörten das Kreischen von Metall auf Beton. Wir waren in die Schleuse eingefahren, aber statt des vertrauten Geräuschs der Tore hörte ich plötzlich wieder das ferne Bellen von Janosch. Oder war es nur Einbildung? Nein, es war ein Signal. Über uns wurde die Luke aufgerissen, grelles Licht flutete den Laderaum.
Raus da, ihr zwei!
Rief der Schiffer. Wir haben Besuch, aber es sind nicht die Clans. Es ist die alte Garde. Wir müssen die Fracht jetzt umladen, bevor die Sonne über Herrn aufgeht. Ich sah Kalle an und hielt ihm die Hand hin, er schlug ein. Der Pakt stand noch, die Milliarde war immer noch eine Last. Aber wir trugen sie jetzt wieder gemeinsam. Das Meisterstück war noch nicht vollendet. Aber wir waren bereit für das letzte Kapitel. Wir kletterten von Bord der Glück auf zwei, als der erste graue Schimmer des Morgens den Himmel über den Fördertürmen von Gelsenkirchen färbte am Ufer, wartete Erwin von der Kripo, lässig an seinen alten Dienstwagen gelehnt. Er rauchte eine Zigarre, eine von denen, die nach Rudis Geschmack gewesen wären. Kalle schleppte den Rucksack, aber sein Gang war jetzt aufrechter. Die Gier war verflogen, ersetzt durch das Wissen, dass wir gerade dabei waren, Geschichte zu schreiben. »Ihr habt es geschafft, Jungs«, sagte Erwin und blies den Rauch in die kühle Morgenluft. »Die Clans haben die Verfolgung am Kanal abgebrochen. Die haben gemerkt, dass sie hier gegen eine ganze Stadt kämpfen. Und die Milliardäre, die haben gerade ganz andere Sorgen.« »Was meinst du damit?«, fragte ich und wischte mir den Schmiere von der Stirn. Erwin grinste und hielt mir ein Tablet hin. Die Schlagzeilen überschlugen sich. Die Bank von Gelsenkirchen stand vor dem totalen Kollaps. Aber nicht wegen unseres Raubs. Es war herausgekommen, dass die Pleitiers und Milliardäre die Bank als Waschmaschine für Gelder benutzt hatten, die eigentlich den Menschen im Revier gehörten. Rentenfonds, Sozialgelder, kommunale Kredite. Wir haben das Gold und die Bitcoins nicht einfach nur geklaut. Hajo, sagte Erwin leise. Wir haben sie sichergestellt. Ein Teil der Hardware-Wallets ist bereits anonym an die Stiftungen der Stadt zurückgegangen. Das Gold wird als Sicherheit für die kleinen Sparer hinterlegt, die diese Bank fast ruiniert hätte. Ich sah auf den Rucksack in Kalles Hand. Da lag sie, die Milliarde. Sie war nicht mehr die Beute von zwei Safe-Knackern. Sie war die Entschädigung für eine Stadt, die viel zu oft von oben herab belächelt wurde. Und was ist mit unserem Anteil? Fragte Kalle leise, aber ohne Gier in der Stimme. Erwin lachte und klopfte ihm auf die Schulter. Sagen wir mal so, deine Schulden sind weg, dein Haus ist bezahlt und Hajo, deine Werkstatt in Hassel bekommt die modernste Hebebühne, die man für Geld kaufen kann. Der Rest bleibt im Schatten, als Versicherung für schlechte Zeiten, so wie es deine Mutter gewollt hätte. Ich blickte zurück auf den Kanal. Die Sonne brach jetzt durch die Wolken und tauchte das Revier in ein warmes, goldenes Licht. Ich dachte an Rudi, an Charlie und an Janosch, der irgendwo dort oben wahrscheinlich gerade einen dicken Knochen kaute. Wir hatten das Meisterstück vollbracht. Wir hatten die sicherste Bank der Welt geknackt, die eigentlich eine Gartenlaube war, und hatten das Geld dorthin zurückgebracht, wo es hingehört. In die Hände derer, die Gelsenkirchen am Laufen halten. Komm, Kalle, sagte ich und klappte das Rolltor des Lieferwagens zu. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Die neue Hebebühne baut sich nicht von alleine auf. Wir fuhren zurück nach Hassel. Die Straßen waren belebt, die Schichtbusse rollten. Und niemand ahnte, dass die beiden Typen in dem alten Kastenwagen gerade die Welt ein kleines bisschen gerechter gemacht hatten. In Gelsenkirchen wird viel geredet, aber die echten Meisterstücke, die werden im Stillen vollbracht mit Herz, Verstand und einem festen Glück auf. Ich schaltete das Radio, ein alter Schlager von Erwin Weiß lief. Ich summte mit und wusste, meine Mutter hätte jetzt gelächelt und Rudi, der hätte wahrscheinlich nur kurz genickt und gesagt, gut gemacht, Hajo setzen. Das ist das Ende. Das war das Finale. Von das Meisterstück. Von Gelsenkirchen. Eine Hajo. Danke, Hörgeschichte. Danke fürs Zuhören. Glück auf. Schicht im Schacht für heute. Wenn dir die Story gefallen hat, dann lass ein Abo da oder schau auf mein Profil nach, was ich so treibe. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, von gruselig bis heiter und tödlich mit Hajo Danke. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen.